Wir lesen davon insbesondere in 2. Mose, als Gott Mose die Tafeln gegeben hat. Und Mose hat ja gerade die 10 Bundestafeln in Empfang genommen. Und während er ja von Gott ganz viele Anweisungen bekommen hat, zur Stiftshütte, auch zu den Geboten, ist das Volk hingegangen und hat sich ein Kalb gemacht und hat das Kalb angebetet. Und Gott hat dann gesagt, Mose, weißt du was, ich verwerfe das Volk. Ich bringe einfach alle um und dann werde ich aus dir ein großes Volk machen. Aber Mose hat sich dann als Mittler zwischen Gott und das Volk gestellt und hat Gott angefleht, ist auf die Knie gegangen und hat Gott angefleht, dass er das Volk nicht vernichtet und dass er auch nicht vom Volk wegzieht, sondern dass er in ihrer Mitte bleibt. Und wir lesen da in 2. Mose 33, Vers 15, Mose aber sprach zu ihm, wenn ich dein Angesicht vorangehe, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnaden gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden von allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Also Mose hat gesagt und hat erkannt, guck mal, das ist das Einzige, was uns unterscheidet, ist, dass Gott in unserer Mitte wohnt. Und wenn Gott sagt, er zieht aus unserer Mitte weg, dann kann er uns genauso gut vernichten, weil dann hatten wir nichts anderes mehr als andere Völker. Und Mose hat ja dann das Volk dann auch zur Buße geführt und sie haben Buße getan. Und Gott hat gesagt, ja, er bleibt in ihrer Mitte. Und nach Mose Tod hat dann eben Josua das Volk Israel ins verheißene Land geführt. Und auch dort war Gott in ihrer Mitte und er ist in den Siegen vorangegangen und hat ihnen geholfen, das Land so einzunehmen, wie Gott es vorherbestimmt hat. Und dann hat es aber gerade mal wieder eine Generation gedauert, bis das Volk wieder vergessen hat, wer eigentlich ihr Gott ist und was sie als Volk ausmacht. Und sie haben wieder Gott verworfen. So lesen wir in Richter, da heißt in Richter 3, Vers 1, das sind aber die Völker, die der Herr übrig ließ, um sie durch all diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten. Nur um den Geschlechtern der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lehren, weil sie zuvor nichts davon wussten. Und sie dienten dazu, dass Israel durch sie geprüft wurde, damit es sich zeigte, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Als nun die Söhne Israels mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Pheresitern, Hevetitern und Jebusitern wohnte, da nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben sie ihren Töchtern deren Söhne und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und sie dienten den Baalen und der Scheren. Das heißt, es ging relativ schnell. Da haben sie wieder Gott verworfen, so wie wir es auch gerade gelesen hatten, wo Samuel gesagt hat, guck mal, sie haben mich immer wieder als König verworfen. Und durch das ganze Buch der Richter hat sich der Zustand vom Volk Israel immer weiter verschlechtert. Und sie hatten dann immer wieder Zeiten, wo Richter kamen und sie zurückgeführt hatten. Aber dann haben sie sich wieder abgewandt von Gott. Dann wurden sie wieder verfolgt, dann kam wieder ein Richter und so ging es hin und her. Aber es ging eigentlich immer weiter weg von Gott und zum Schluss von Richter gibt es ja dann auch die wirklich schräge Geschichte, wo man sieht, wie ja, krass die Sünde im Volk Israel war und wie wenig sie noch sich an Gottes Gebote hielten. Und letzten Endes endet das Buch damit, dass in Richter steht, in Kapitel 21, Vers 25, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Man hat so eben das Gefühl, das Volk hatte nur noch wenig mit Gott zu tun und mit seinen Geboten und sie wollten eben selbst entscheiden, was gut und richtig für sie ist und haben eben dadurch auch frevelhaftes Tun für gut erklärt. Und jetzt kommen wir langsam zu unserem Predigtext. Das ist ein bisschen eine längere Einleitung, einfach weil wir jetzt noch nicht den Gesamtzusammenhang gesehen haben. Und zwar geht es um 1. Mose Kapitel 4 und es geht darum, wie eben ein Samuel gerade herangewachsen ist und er hat die Geschichte, die Kinder kennen die auch alle, die Geschichte, wo Gott in der Nacht den Samuel gerufen hat. Und der Samuel hat gehört und hat gedacht, ah, der Eli hat mich gerufen, weil der hat ja auf den aufgepasst, auf den Priester. Dann hat er immer gesagt, Eli, du hast mich gerufen, was ist los? Und er hat gesagt, ich habe dich nicht gerufen. Und dann hat er irgendwann verstanden, dass Gott zu ihm spricht, und Gott hat ihm dann geoffenbart, dass er Gericht über Israel bringen wird, gerade auch wegen den Söhnen Elis, weil die Söhne Elis eben eigentlich Priester sein sollten, die Gott dienen sollten, und es eben nicht getan haben. Sie hatten Opfer, die für Gott bestimmt war, für sich auf die Seite genommen. Das heißt, sie haben Gott gering geachtet, die Opfer, die für Gott waren, gering geachtet, und haben dadurch auch noch das Opfer kaputt gemacht, das eigentlich Menschen zu Gott bringen wollten, und hatten sie damit auch noch verführt. Und Eli hat da relativ wenig dagegen getan, und man sieht auch dann gleich das gesamte Volk, wie wir es auch noch aus Richter gehört haben, war eben nicht auf Gott ausgerichtet, sondern sie waren auf sich selber ausgerichtet und haben sich um sich gedreht. Und da beginnt jetzt eben unser Predigttext, und ich möchte mit uns lesen 1. Samuel 4, das ganze Kapitel bis 5, Vers 7. Und das Wort Samuel erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philister entgegen und lagerte sich bei Eben-Eser. Die Philister aber hatten sich bei Afek gelagert. Und die Philister stellten sich in Schlachtordnungen auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen und sie erschlugen aus den Schlachtreihen im Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn von Silo zu uns herholen. So wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn, der Herrscher, der über die Cherubin thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinjas, waren dort bei der Bundeslade. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, sodass die Erde bebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie: Was bedeutet dieser Schall eines so großen Jauchzes im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen: Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen: Wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns! Wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister, und Israel wurde geschlagen, und jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen, und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinjas, kamen um. Da lief ein Benjaminiter aus den Schlachtreihen weg und kam am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Haupt gestreut. Und als er hineinkam, siehe, da saß Eli auf dem Stuhl an der Seite des Weges und hielt Ausschau, damit denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er: Was ist das für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli: Ich komme vom Schlachtfeld. Ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach: Wie steht es um die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach: Israel ist vor den Philistern geflohen und das Volk Israel hat eine große Niederlage erlitten. Und auch deine beiden Söhne, Hophni und Pinjas, sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen. Als aber die Lade Gottes erwähnte, fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und brach das Genick und starb. Denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte Israel 40 Jahre lang gerichtet. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Pinjas, stand vor der Geburt. Als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar. Dann überfielen sie ihre Wehen. Als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen: Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannten den Knaben Ichabod und sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen worden war. Und wegen ihres Schweigens und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Die Philister aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Eben-Ezer nach Aschdod gebracht. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in den Tempel Dagons und stellten sie neben Dagon. Als aber die Aschdoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Dann nahmen sie Dagon und stellten sie wieder an ihren Platz. Als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn, aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagon und alle, die in den Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Aschdod bis zu diesem Tag. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf den Einwohnern von Aschdod und er brachte Verderben über sie und schlug Aschdod und sein ganzes Gebiet mit Beulen. Als aber die Leute von Aschdod sahen, dass es so zuging, sagten sie, lasst die Lade des Gottes Israel nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und unserem Gott Dagon. Soweit das Wort des Herrn. Und ja, wir kommen nun zum ersten Punkt. Ich habe die Predigt überschrieben mit ja, ein Leben mit Gott und dann den ersten Punkt, ein Leben mit Gott im Abseits. Der zweite Punkt ist dann ein Leben ohne Gott und der dritte Punkt dann ein Leben mit Gott im Zentrum. Also der erste Punkt, ein Leben mit Gott im Abseits. Wir könnten auch sagen, oder die Frage anders formulieren oder als Frage formulieren, reicht es, wenn wir ein wenig religiös sind? Was war zum Anfang des Predigttextes passiert? Es ist ein Krieg entstanden zwischen Israel und Philistern. Vermutlich haben die Philister den ausgelöst. Sie haben damals geherrscht in dem Gebiet und wollten auch immer wieder Israel zeigen, damit sie mächtiger sind und Israel unterdrücken, dass Israel ihnen dienen sollte. Und wir haben gesehen, was in der ersten Schlacht passiert ist. Israel unterlag in der ersten Schlacht gegen die Philister und 4000 Mann sind dabei gestorben. Und das war dann so ein Punkt, wo die Israeliten das erste Mal innegehalten haben und gesagt haben, oh wow, wie konnte das passieren? Warum hat Gott jetzt diese Niederlage zugelassen? Warum hat Gott jetzt nicht eingegriffen? Wir sind doch sein Volk. Und sie haben sich die Frage gestellt und auch eine Antwort gefunden. Aber ich denke, das war die falsche Antwort, zumindest ging die Antwort nicht weit genug. Ihre Antwort war, wir wissen, woran es liegt. Gott war nicht dabei, weil die Bundeslade nicht da war. Komm, lass uns die Bundeslade holen, dann ist Gott wieder in unserer Mitte und dann wird er uns erretten aus der Hand unserer Feinde, so wie er es gesagt hat. Aber wir hatten schon zur Einleitung gehört, dass es nicht sehr gut um das Volk stand in ihrem Glauben auf Gott. Sie hatten sich eigentlich von Gott abgewandt und Gott hat, wenn dann, nur noch eine sehr untergeordnete Rolle in ihrem Leben gespielt. Sie hatten sich mittlerweile viele andere Götter zugelegt und haben sich auch gar nicht mehr so sehr an Gottes Gebote gehalten. Insbesondere auch gerade die Priester, die darauf Acht geben sollten, sind da mit dem schlechtesten Beispiel vorangegangen und haben ja, Gott noch mehr betrogen, indem sie sogar sein Opfer für sich genommen haben und damit ja, gezeigt haben, dass sie überhaupt keine Ehrfurcht vor Gott haben und vor dem, was Gott ihnen aufgegeben hat, im Blick auf die Opfervorschriften. Aber sie dachten, okay, wenn wir jetzt auch nur die Bundeslade in unsere Mitte holen würden, dann müsste Gott wieder bei uns und zur Seite stehen und dann müsste es schon funktionieren. Und ja, es war so, dass die Bundeslade tatsächlich ein Zeichen der Anwesenheit Gottes war in ihrer Mitte, weil die Bundeslade war der Ort, der im innersten Zelt war, wo Gott sich dem Volk geoffenbart hat, sich Mose geoffenbart hat, wo Gott wirklich im Bild einer Wolke dann wirklich vor Ort war und sichtbar war. Und es gab auch verschiedene Situationen, wo das auch wirklich dann so war, zum Beispiel im Kampf gegen Jericho, wo sie auch die Bundeslade mitgenommen haben, als sie um die Stadt gelaufen sind und sie dann auch Sieg errungen haben. Aber es war eben nur ein Zeichen, das auf den Bund mit Gott hinwies, und die Bundeslade war eben Gott, nicht Gott selbst. Und anstatt jetzt, dass bei ihnen die Alarmglocken leuchten und sagen, oh wow, stimmt, Gott war gar nicht in unserer Mitte, woran lag das, dass Gott nicht in unserer Mitte war, und sie sich wirklich geprüft hätten und auch gesehen hätten, was Gott ihnen gesagt hat, weil Mose hat ihnen sehr deutlich vorgelegt, guck mal, hier ist Segen, hier ist Fluch, Segen, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr euer Herz an mich hängt, wenn ihr mich von ganzem Herzen mit allem Verstand liebt, und Fluch, wenn ihr euch von mir abwendet und euch anderen Gott dahin wendet, was sie ja genau getan haben. Und obwohl ihnen das eigentlich bewusst war, wollten sie keine Buße tun und sagen, hey, wir haben uns gegen Gott versündigt, wir haben Gott als unseren König verworfen und haben andere Götter hinzugenommen. Stattdessen haben sie sich an das Zeichen gehangen und haben gesagt, hey, kein Problem, wenn wir die Bundeslade holen, dann muss auch Gott wieder zu uns kommen und dann muss er bei uns sein und dann muss er uns zum Sieg verhelfen. Und wir haben gelesen, wie das ausging. Sie hatten einen erneuten Kampf, sie haben erst gejubelt, gejaucht und dann kam der Kampf und der Kampf war noch viel zerstörerischer als der erste Kampf, weil an diesem Kampf sind 30.000 Männer gefallen und dahingerafft worden von den Philistern. Und nicht nur das, sondern die Lade Gottes, eben das Zeichen, dass Gott da ist, wurde hinweggenommen und für sie war klar, Gott ist von dem Volk gewichen, die Herrlichkeit ist aus dem Volk gewichen. Und wir sagen uns jetzt vielleicht, oh, sag mal, wie konnte das Volk damals denn nur so doof sein, dass sie sich von Gott abgewandt haben, ihn kaum noch beachtet haben und trotzdem davon ausgehen, dass Gott dann ihnen trotzdem den Sieg schenken würde und das nur, wenn sie die Bundeslade dazu holen. Das ist doch wirklich nicht nachvollziehbar, wie das Volk damals gedacht hat. Und doch habe ich mir gedacht, ob es bei uns nicht manchmal ähnlich ist, dass auch Gott bei uns und in unserem Leben manchmal vielleicht eine kleine Rolle spielt und wir als Christen vielleicht auch ein Leben führen, das sich in großen Teilen gar nicht um Gott dreht, sondern um uns selber dreht, das sich in der Welt abspielt, das uns darüber kalt lässt, wenn Sünde in unserem Leben ist. Und dass wir uns dann trotzdem drauf verlassen und drauf vertrauen, aber Gott wird uns ja schon helfen, weil wenn ich sonntags in die Kirche gehe und jeden Tag mein Tischgebet spreche und vielleicht mich irgendwann sogar mal bekehrt habe, dann müsste es doch reichen, dass Gott jederzeit treu zur Seite steht und uns hilft. Und so kann es auch uns passieren, dass wir Gottes Gaben oder gute Traditionen fast schon als magische Zeichen missbrauchen und denken, ja, es reicht, die richtigen Dinge zu tun, ohne dass das Herz dabei ist, um sich Gottes Segen zu sichern. Und doch sehen wir, dass Gott einem ungehorsamen Volk weder Segen noch Sicherheit garantiert und dass eben ein wenig Religiosität nicht ausreicht. Und deswegen soll uns ja der Text helfen, und zu fragen, ja, auf wen versetzen wir unser Vertrauen, und zwar in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn wir denken, dass wir unser Leben ganz gut ohne Gott führen können und ihn nur bei Bedarf mal anrufen dürfen und uns Gott dann hilft, ich glaube, dann sind wir auf dem Hohlweg. Es ist nicht so, dass Gott wie so ein Kellner ist, der, wenn ein Paar einen schönen Abend hat, irgendwie drumherum steht und sich alles anschaut und wenn man mal irgendwas braucht, dann schnippst man mit dem Finger und dann ruft man ihn und sagt, hey, guck mal, ich habe noch diesen und jenen Wunsch und der Kellner kommt dann und erfüllt den Wunsch. Aber es ist, und man hatte so das Gefühl, dass Israel so ein bisschen ja diesen Lebensstil hatte, Gott auf die Seite zu packen, eigentlich gar nicht mehr viel mit ihm tun haben zu wollen, aber dann, wenn sie ihn doch mal brauchen, rufen sie ihn schnell an, holen die Bundeslade und dann müsste es wieder laufen, aber so funktioniert es mit Gott nicht. Und so müssen auch wir uns der Gefahr bewusst sein, dass wir nicht ein Leben ohne Gott führen können und Gott nur auf Abruf jederzeit irgendwie zur Seite steht und uns dann hilft, wenn es gerade uns in den Kram passt. Sondern Gott möchte eben wirklich die Rolle des Königs im Volk Israel führen und auch in unserem Leben. Und deswegen müssen wir uns fragen, ja, wer ist unser König? Wem dienen wir? Was ist uns das Wichtigste? Wer ist unser Schatz im Leben? Wo sind wir uns bewusst, dass wir Sicherheit haben? Ist es wirklich Gott? Und äußert sich das auch daran, dass wir eben wirklich Zeit mit ihm verbringen, dass er uns nicht nur am Sonntag wichtig ist und beim Tischgebet, sondern dass er uns den ganzen Tag über wichtig ist und dass es uns wichtig ist, ja auch wirklich ein Leben und eine Beziehung zu Gott zu führen und ihm gehorsam zu sein. Und ja, wir haben gesehen, wie sich die Tragik der Geschichte immer mehr entfaltet, als dann der Bote zu Eli kommt und ihn erreicht hat und ihm mitgeteilt wird, dass seine Söhne tot sind. Und man sieht, es hat ihn bestimmt mitgenommen, dass seine Söhne tot sind, aber noch viel mehr hat ihn mitgenommen, als er gehört hat, dass die Bundeslade weggenommen worden ist. Das hat ihn so mitgenommen, dass er umgefallen ist und gestorben ist. Und wir haben dann gelesen von der Schwiegertochter, die dann einen Jungen bekam, den sie dann Ichabod genannt hat, dass in dem sie, was da heißt, keine Herrlichkeit, weil sie gesagt hat, guck mal, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Und so hat Gott ihnen jetzt ganz deutlich sichtbar gemacht, guck mal, ich bin nicht bei euch, ich kann euch in eurem Kampf nicht helfen, weil ihr fern von mir seid, ihr habt mich verlassen, ihr habt keine Buße getan und die Bundeslade hilft euch nicht, ich bin der Einzige, der euch helfen kann, aber euer Herz ist weit weg von mir. Und auch wenn wir davon lesen, dass Gott dann quasi oder die Herrlichkeit Gottes wegging, ist es trotzdem so, dass und wir sehen es auch im weiteren Verlauf des ganzen Samuelbuch, dass Gott sein Volk nie verlassen hat und dass Gott immer noch souverän über seinem Volk wachte und an ihm gewirkt hat. Und wir sehen auch im letzten Punkt, ja, wie das Volk dann auch wieder Buße tun dürfte und sich dann wieder Gott zuwenden dürfte. Aber wir wechseln jetzt erstmal die Seite und schauen uns ja die Philister an und kommen damit auch zum zweiten Punkt, ein Leben ohne Gott. In der damaligen Zeit glaubten die meisten Völker, wie auch die Philister, an viele Götter und daran, dass einzelne Götter über einzelne, also wirklich Landesgebiete, über geografische Zonen herrschen würden. Und sie dachten, dass wenn die Nationen miteinander Krieg führen würden, dass dann auch die Götter im Hintergrund miteinander kämpfen würden und somit bestimmen, wer siegt und wer verliert. Das heißt, wenn ein Volk das andere besiegt, dass dann deren Gott auch stärker war und den anderen Gott besiegt hat. Und meist wurde der Sieg eben auch dadurch gezeigt, dass das Götzenbild des besiegten Gottes dann in den Tempel des siegenden Gottes mitgenommen und dort aufgestellt wurde. So wie wir das dann eben auch im Kapitel 5 gelesen haben. Und wenn auch der besiegte Gott schwächer war, hat man trotzdem sich gesagt, hey, es ist immer noch eine Gottheit. Ist gut, wenn die auch in unser Volk, in unseren Glauben mit eingegliedert wird, dann haben wir nochmal einen Gott mehr, dann sind wir nochmal ein bisschen mächtiger geworden. Und so haben sich die Philister auch gedacht, komm, dann nehmen wir auch den Gott Israels in Form der Bundeslade mit in unseren Tempel, zeigen einmal, dass unser Gott Dagon ihn besiegt hat und zeigen auch, okay, jetzt ist es unser Gott, reiht sich ein in die ganzen Götter, die wir schon haben und die wir schon besiegt haben. Und Yahweh hat ihnen dann gezeigt, dass es ganz und gar nicht zutreffend ist, dass irgendjemand ihn besiegt hätte oder irgendein Gott ihn besiegt hätte. Und er hat es dadurch gezeigt, dass als sie die Bundeslade da reingestellt haben in den Tempel des Dagon, und der Dagon, der war auf einer exponierten Lage, hat über die anderen Götter wahrscheinlich hinuntergeschaut. Aber was ist passiert am nächsten Morgen, als sie kamen, lag der Dagon mit dem Kopf nach unten im Dreck vor der Bundeslade. Und zuerst haben sie gedacht, gut, vielleicht war es irgendwie ein Zufall, vielleicht gab es ein kleines Erdbeben, was auch immer, haben ihn wieder aufgestellt. Und als sie am nächsten Morgen kamen, lag er wieder mit dem Kopf im Dreck, beziehungsweise der Kopf war noch nicht mal mehr dran, sondern Kopf und Hände waren abgehauen. Und dazu muss man wissen, dass es früher gerade im Nahen Osten häufig so war, dass man einzelnen Gegnern, um die vorzuführen, den Hände und Kopf abgehauen hat als Zeichen dafür, dass man sie ganz vernichtend geschlagen hat. um zu zeigen, sie können nicht, der Feind konnte nichts mehr tun. Wir haben ihn so sehr besiegt und haben ihm das auf so eine brutale Art und Weise gezeigt, dass er wirklich so vernichtend besiegt worden ist, dass er sich überhaupt nicht mehr wehren konnte. Und jetzt hat Gott dieses Zeichen genommen und hat das bei ihrem Gott, dem Dagon, angewandt, sodass sein Kopf und seine Arme abgehauen da lagen, ihm als Zeichen dafür, dass er vernichtend geschlagen war. Und ich denke, das war für die Philister ein unübersehbares Zeichen dafür, dass Gott so viel größer ist als ihr Dagon. Und es musste für sie umso erstaunlicher gewesen sein, weil sie dachten ja, der Tempel und das Gebiet, in dem Dagon war, das war das Territorium Gottes. Und da kam jetzt die Tempellade rein aus einem anderen Territorium. Aber deswegen musste ihr Gott auf alle Fälle der viel mächtigere Gott in diesem Territorium sein. Und Gott hat ihnen gesagt, nein, ich bin der Gott über alle Territoriale und bin eben der Gott als der allmächtige Gott, der Schöpfer der ganzen Welt und Herrscher der ganzen Welt. Und man hätte jetzt denken können, okay, jetzt wo die Philister das so deutlich gesehen hatten, hätten sie ja sagen können, Achtung, ich glaube, wir beten den falschen Gott an. Wow, guck mal, da ist ein Gott, der muss noch viel mächtiger sein. Haben sie das nicht gemacht, sondern sie haben trotzdem versucht, an ihren Göttern festzuhalten und den Gott Israels irgendwie neben ihren anderen Göttern existieren zu lassen. Aber das wollte Gott nicht mit sich machen lassen und ihnen klar machen, er ist nicht ein Gott von vielen und er kann nicht neben anderen Göttern existieren. Und deswegen hat er sie dann eben auch so mit Beulen und Krankheiten geschlagen, dass für sie klar war, es funktioniert so nicht. Und ja, ist vielleicht auch bei uns oder in unserer Gesellschaft ähnlich, dass es viele Menschen gibt, die sagen, hey, wisst ihr was, ich glaube an gar keinen Gott, oder sagen, ja, von jedem Gott kann man so ein bisschen was mitnehmen, auch Jesus ist eigentlich ein tolles Vorbild, aber letzten Endes will ich nicht anerkennen, dass es diesen einen Schöpfergott gibt, diesen einen König gibt, der unser Leben bestimmen soll. Und deswegen wollen sie das einfach nicht wahrhaben und sagen, okay, ich glaube eigentlich an gar keinen Gott. Ich nehme mir vielleicht von allem so ein bisschen was, aber mehr auch nicht. Aber es ist nichts, was mit Gott funktionieren könnte. Es ist nicht kompatibel mit dem Anspruch, den Gott hat, den Christi hat und sagt, ich bin König und Gott will König sein. Er will im Zentrum sein und er will geehrt werden. Das heißt, es gibt bei Gott eigentlich nur ein Ganz oder gar nicht. Und das hat er eben auch den Philistern sehr klar gemacht. Und wenn uns auch viel Götterei heute so ein bisschen abwegig vorkommt, war es eben damals so der ganz gängige Lebensstil. Die Gottheiten waren immer zugänglich, egal mit welcher Einstellung man kam. Und wenn man ihnen etwas gab, ein Opfer gab, so konnte man erwarten, dass man eben dafür auch was bekommt. Und Gehorsam war jetzt da nicht irgendwie eine wichtige Rolle. Und für die Israeliten war diese Trend eben auch attraktiv und deswegen haben sie sich auch so ein bisschen dahin entwickelt. Und für sie, oder es war dann eben auch schwieriger zu sagen, guck mal, es gibt aber auch einen unsichtbaren Gott, dem wir nachfolgen wollen und der dann auch noch schwierige Ansprüche stellt. Das war für sie unbequem. Sie haben sich gesagt, ach komm, dann ist es doch einfacher wie die anderen Völker, wirklich einen Gott zu haben, zu dem man gehen kann. Der möchte gar nicht so viel von uns und trotzdem verspricht er uns tolle Dinge. Und auch heute ist es in der Menschheit ähnlich, dass niemand mir möchte, dass es einen Gott gibt, der Ansprüche stellt, dass es selbst viele Namenschristen gibt, die vielleicht noch sagen, okay, ich glaube irgendwie an Gott, ich gehe sonntags in die Kirche, aber dann unter der Woche hat man viele andere Götter oder heilige Dinge wie Geld, wie Erfolg, wie Anerkennung, wie Freundschaften, die einem viel wichtiger sind und wo man denkt, ja, das sind die Dinge, die bringen mich weiter, die geben mir Sicherheit für mein Leben. Das ist oftmals der Versuch, dann eben aus beiden Welten das Beste zusammenbekommen. So ein bisschen, ja Gott, möchte ich jetzt nicht ganz loslassen, aber ich will auch die ganzen anderen Dinge, die es in der Welt gibt und die Reichtum, die sorgenfreies Leben versprechen, die möchte ich aber auch in Anspruch nehmen. Und wir sehen, dass Gott sich nicht in so ein Leben reinpressen lässt. Und deswegen ist die Hand Gottes immer schwerer auf den Einwohnern gelastet. Und deswegen haben sie sich dazu entschlossen, letzten Endes die Bundeslade erst von einem Ort zum anderen weiterzuschicken und dann am Ende komplett zurückzuschicken. Denn sie wollten kein Leben unter einem Gott und unter seinen Ansprüchen leben, sondern dann lieber ein Leben ohne Gott. Und das wohl wissend, vermutlich, dass sie damit Gott von sich wiesen. Und ja, wir sehen oder wissen auch, dass Gott eben souverän ist und dass es nicht nur an einem Menschen liegt, das wirklich zu erkennen und dann wirklich auch Gott nachzufolgen, sondern es ist eigentlich Gott, der Herzen verändern muss. Und nur Gott kann es schenken, dass man ihn wirklich erkennt und annimmt. Und ja, so lasst uns den zweiten Predigttext lesen. Da möchte ich uns lesen aus Kapitel 6, Verse 19 bis dann 7, der Anfang. Und er schlug einige der Beschemitter, weil sie in die Lade des Herrn geschaut hatten. Und er schlug von dem Volk 70 Mann und 50.000 Mann. Da trug das Volk Leid, weil der Herr mit einem so großen Schlag sie heimgesucht hatte. Und die Leute von Bethshemesh sprachen, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kiriat-Jearim und ließen ihnen sagen, die Philister haben die Lade des Herrn wiedergebracht. Kommt herab und führt sie zu euch hinauf. Und so kamen die Leute von Kiriat-Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf den Hügel und sie heiligten seinen Sohn Elasa, damit er die Lade des Herrn hütete. Und von dem Tag an, da die Lade in Kiriat-Jearim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren und das ganze Haus Israel rief Wehklagen nach dem Herrn. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach, wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister retten. Da schafften die Kinder Israels die Baal und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel nach Mizpah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Und sie fasteten an jedem Tag und sprachen, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israels in Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israels in Mizpah zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Als die Kinder Israels dies hörten, fürchten sie sich vor den Philistern. Und die Kinder Israels sprachen zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errettete. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Und es geschah, nämlich während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jedem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie von Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer von Israel von Mizpah aus und jagten Philistern und schlugen sie bis unterhalb Betkar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Shen auf und er gab ihm den Namen Eben-Eser und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Und so wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. Ja, wir haben gelesen, als die Bundeslade zurück zum Volk kam, gerade am Ende von Kapitel 6, dass sich die Herzen der Israeliten noch nicht wirklich geändert hatte. Sie waren sich nach wie vor nicht der Herrlichkeit Gottes bewusst und sahen die Bundeslade immer noch als Art Attraktion, als Reliquie. Und sie wollten die Chance nutzen, jetzt, wo die Bundeslade mal frei zugänglich ist, nicht im Zelt versteckt, da gehen wir hin und kommen und wir schauen uns mal die an und wir schauen mal in die Bundeslade rein. Wir haben gesehen, oder wir wissen, dass es ausdrücklich von Gott verboten war und nur den Hohepriester einmal im Jahr vorbestimmt war. Und weil sie eben da Gott und seine Gebote nicht anerkannt und sich nicht vor ihm gefürchtet hatten, hat Gott 50.000 Mann sind da gestorben, noch mehr als bei der großen Schlacht. Und sie haben dann gemerkt, ja, mit Gott ist nicht zu spaßen und haben dann in Vers 20 gesagt, wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Da haben sie angefangen, so umzudenken. Und ja, so kommen wir jetzt zum dritten Punkt, ein Leben mit Gott im Zentrum. In dem Kapitel 4 bis 6 haben wir nicht einmal davon gelesen, dass Gott zu dem Volk gesprochen hat. Und wir hatten gerade gesehen, dass es ein Zeitraum war von über 20 Jahren, wo die Geschichte abspielt und Gott hatte nicht zu ihnen gesprochen. Und erst in Kapitel 7 beginnt dann Gott wieder durch Samuel zu seinem Volk, sich zu offenbaren und das dann wieder zur Buße zu führen. Das Volk hat darüber wie geklagt, über den Schnitt, den Gott gemacht hat. Und sie hatten angefangen, ja, traurig zu sein vor ihrer Sünde. Sie haben anerkannt, wer Gott wirklich ist, aber wussten auch gar nicht mehr so richtig, ja, was sollen sie denn jetzt machen? Und so sind sie zu Samuel gekommen und Gott hat sich dann Samuel geoffenbart und hat ihnen dann gesagt, wir haben es gelesen, ab Vers 3, guck mal, das müsst ihr machen. Ihr müsst Buße tun und ihr müsst alle Götter hinwegschaffen und Gott wieder an die erste Stelle stellen. Es ist Gott, der geehrt werden will und er verdient auch alle Ehre. Wir haben dann gesehen, wie Samuel Wasser ausgoss vor dem Herrn. Das war ein Zeichen der Reinigung. Es musste eine Reinigung erfolgen und es musste ein Opfer geschlachtet werden, wie wir es in Vers 9 gelesen haben, ein Opfer für ihre Schuld. Und ja, mit Blick auf das Neue Testament und das Evangelium wissen wir, dass diese Reinigung letztendlich nur durch Christi Blut erfolgt ist und dass er auch dieses Opferlamm war, das am Kreuz für die Schuld seines Volkes geopfert worden ist. Und nur dadurch konnte Gott eben wieder in ihrer Mitte wohnen. Und nur dadurch konnte Gott seinem Volk wieder Sieg schenken und es segnen. Gott musste wieder in ihrer Mitte wohnen und das war nur möglich aufgrund dessen, dass Buße getan worden ist und aufgrund dessen, dass da jemand in den Schnitt getreten ist, was dann letztendlich Jesus war, wie wir es aus dem Neuen Testament erkennen dürfen. Und wir wissen, es bedarf damals nur einer einzigen Sünde im Paradies, dass Gott aus der Mitte des Volkes ausziehen musste. Er musste sie aus dem Paradies hinausschicken und sagen, guck mal, wenn nur eine Sünde da ist, kann ich nicht bei euch sein. Und dann bedurfte es eben diesem Erlösungswerk, um die Sünde hinwegzunehmen und den Boden dafür zu bereiten, dass Gott wieder in der Mitte wohnen konnte. Wie wir es beispielsweise, ich lese uns aus Römer 5 lesen. Ich lese uns Römer 5 ab Vers 15. Da heißt, aber es verhält sich mit der Übertretung nicht wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnadengabe Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, den vielen reichlich zuteil geworden. Und es verhält sich mit der Sünde durch den einen nicht wie mit dem Geschenk. Denn durch das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also, wie es nun durch die Übertretung des einen zur Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt es durch die gerechte Tat des einen für alle Menschen zur lebenbringenden Rechtfertigung. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Genau, das ist das, was dem Volk, was notwendig war, was Gott machen musste, diese Erlösung zu verbringen, damit es wieder möglich war, in ihrer Mitte zu wohnen. Und so wie sich eben damals erst der Mose in der ersten Geschichte, oder wo ich am Anfang gesagt hatte, dann später Samuel sich quasi als Mittler einsetzen musste, um zu sagen, guck mal, Gott ist mit seiner Herrlichkeit oder wollte ausfahren, aber so gesagt haben, Gott, du musst bei deinem Volk bleiben, du hast es ihnen verheißen. So bedurfte es eben diesem großen einzigen Mittler, dem einzigen Qualmittler Jesus Christus, der eben mit seinem Opfer, mit seiner Versöhnung das vollbrachte, was eben kein Mensch tun konnte, nämlich, dass Gott wieder in seinem Volk gelebt hat. Wie wir eben auch zum Beispiel in Hebräer 9 lesen, wie Gott Jesus Christus als vollkommener Hohepriester dieses Opfer dargebracht hat und damit eben eine Sühnung erschaffen hat, die diese Scheidewand zu Gott hinweggenommen hat und die es möglich macht, dass wir unser Leben mit Gott führen können. Und wir sehen auch dann bis zum Ende, dass es immer wichtig war, dass Gott bei seinem Volk wohnt, und selbst die Offenbarung endet auch so, dass es heißt, dass Gott mitten im Zentrum ist. Es bedarf keines Lichtes mehr, weil Gott ist, der in seinem Volk wohnt und wie die Sonne strahlen wird. Und es ist eben nach wie vor das, was Gottes Volk auszeichnet, dass Gott in unserer Mitte wohnt und dass er unser König ist. Aber es bedeutet eben auch, dass Gott einen zentralen Platz in unserem Leben einnehmen will. Er will, dass wir als sein Volk an ihm hängen. Ja, und wir dürfen sehen, ja, wie er sich diesen Herrschaftsplatz, diesen Platz als König in unserem Leben auch immer wieder zurückholt, weil auch wir kennen es, dass wir immer wieder Zeiten haben, wo wir ja einfach unser Blick abschweift und andere Dinge uns plötzlich vielleicht wichtig werden, dass wir es gar nicht mehr so erkennen, wie groß Gott ist, wie schlimm Sünde ist, dass wir gar nicht mehr erkennen, dass uns plötzlich andere Dinge mehr als Sicherheit dienen, dass es uns wichtiger ist, dass wir genügend Geld verdienen, dass wir genügend Anerkennung haben und so Gott immer weiter an den Rand kommt. Aber so dürfen wir immer wieder sehen, wie Gott gnädig ist und auch bei seinem Volk dadurch gnädig war, dass er sie in diese Lage gebracht hat. Weil letzten Endes hat es sie dann eben zu Buße geführt und sie haben Gott dann wieder den wichtigen Platz in ihrem Leben gegeben und sie haben sich Gott wieder zugewandt. Weil wir sehen, dass letzten Endes all diese anderen Dinge in unserem Leben nicht wirklich einen Halt bieten können. Wenn dann wirklich Not kommt, wenn ein Krieg kommt, wie bei den Philistern, dann sehen wir, die anderen Götter können uns keinen Halt geben. Es ist nur Gott, der uns diesen Halt im Leben bieten kann. Und deswegen sind die Israeliten auch wieder zu Gott umgekehrt und haben zu ihm gefleht. Und er hat sich ihnen erbarmt und hat ihnen dann eben, wie wir zum Schluss gelesen haben, auch den Sieg dann über die Philister geschenkt. Das heißt mal, Gott widerstrebt den Widerspenstigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und ja, Gott gehört eben in den Mittelpunkt, weil er der Einzige ist, der diesen Platz verdient. Er soll in unserer Mitte wohnen. Und ja, so können wir, wie das Volk hat dann gefragt, als sie in die Bundeslade geschaut haben, ja, wer kann denn eigentlich vor Gott bestehen? Und die Frage könnten wir auch uns stellen und wir müssen sagen, eigentlich kann überhaupt keiner vor Gott bestehen. Weil überall Sünde ist, müsste eigentlich jeder vor Gott vergehen. Und deswegen ist es eben nur dank Christi, dass wir vor Gott bestehen können, weil Christus uns die Schuld genommen hat, in seinem Tod die Strafe bezahlt hat. Und wenn wir eben dann auf das Kreuz schauen, was wir jetzt auch gerade nächste Woche dann noch als Christen intensiver machen, weil wir Ostern feiern, nur daran erkennen wir, dass es für uns sichergestellt ist, ja, dass wir vor Gott nicht vergehen müssen, dass wir ihm nahen dürfen und noch viel mehr, dass er sogar in unserer Mitte wohnt, uns diese Verheißung gegeben hat, ich bin bei euch alle Tage auf dieser Erde, aber dann sogar in der Ewigkeit werde ich ein Gott sein, der in der Mitte seines Volkes wohnt. Und ja, auch das Bild von der Bundeslade, wo die Herrlichkeit Gottes eigentlich wohnt, die weggenommen worden ist Und dann sah es so aus. Und die Philister haben schon gedacht, hey, wir haben gewonnen und Gott hat verloren. Doch dann am nächsten Morgen hat sich das Bild gedreht, weil dann lag der Dagon im Dreck. Und sie mussten erkennen, Gott hat nicht verloren. Gott ist trotzdem der Sieger. Und so war es eigentlich auch bei Jesus. Er als der verherrlichte Sohn Gottes, er hing am Kreuz. Und so sah es vielleicht auch für einen Moment aus, oh, guck mal, jetzt ist doch Christus und Gott besiegt. Aber dann am nächsten Morgen, bei der Auferstehung, wurde dann klar, dass Gott der Sieger ist und dass er des Teufels Macht gebrochen hat. Und ich finde es ganz interessant bei unserem Text, weil wenn wir den Anfang und den Ende anschauen, hat es beides mal mit diesem Ort Ebenezer angefangen. Ganz am Anfang, als sie in Ebenezer waren, hat es mit einer Niederlage begonnen. Und dann an demselben Ort in Ebenezer, als er dann den Stein aufgestellt hatte, hat es dann mit einem Sieg geendet. Und was ist passiert in der Zwischenzeit? Es war letzten Endes so, dass Gott ja für sein Volk vom Kellner zum König geworden ist. Und er hat sie eben durch diese Niederlage zur Umkehr und dann dadurch zur Buße und dann damit auch zum Sieg geführt. Und deswegen hat Samuel auch diesen Stein genommen, hat ihn aufgestellt und ihm den Namen Ebenezer gegeben, der Stein der Hilfe, und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Ja, und so wünsche ich uns, dass wir auch ja viele solche Erinnerungssteine haben, wo wir Gottes Gnade sehen dürfen und aufrichten dürfen, dass gerade da, wo wir Rückschläge hatten, wo wir uns vielleicht selbst verschuldet auch mal abgewendet haben, uns von Gott abgewandt haben, wo wir Niederlagen eingefahren haben, sich dann Gott dennoch als groß erweist hat, weil er uns eben nicht gehen lässt, sondern weil er uns immer wieder zur Umkehr führt und dafür sorgt, dass er den Mittelpunkt in unserem Leben einnimmt und uns hilft, dass wir so wandeln, dass wir ganz auf ihn vertrauen und dass er eben das Wichtigste in unserem Leben ist und dass er die einzigste Sicherheit in unserem Leben ist. Und wir eben wissen dürfen, dass er ein Gott ist, der unter seinem Volk wohnt.